Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste und vor allen Dingen alle, die uns im Internet zuschauen. So Gott will, auch der Oliver mit seiner Frau. Und wenn man dann später die YouTube-Videos anschaut, sieht man dann doch, dass sie zwischen 200 und 500 Leuten immer diese Videos anschauen. Also man sieht, die Nachfrage nach unseren Gottesdiensten ist groß. Bevor ich einsteige in mein Predigtthema, möchte ich gern aus dem Andachtstext lesen, der mir sehr gut gefallen hat und ich glaube, dass der für uns alle sehr wichtig ist. Er stand im Deutschen Andachtsbuch am 2. Juli und da steht als Überschrift: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Der Scharfzüchter Elliot als Indianer war sehr verärgert. Schon wieder hat ein Hund seines Nachbarn eines seiner besten Schafe gerissen. Wie oft sollte er seinem Nachbarn noch sagen, dass er die Hunde anzulehnen hatte? Voller Zorn war er da drauf und dran, sein Gewehr herauszuholen und den Hund zu erschießen. Doch dann besann er sich auf seine Möglichkeiten. Sollte er es vielleicht lieber auf einen Prozess ankommen lassen? Doch der würde sicherlich langwierig werden und am Ende müsste er womöglich selbst die Kosten tragen. Das würde ihm dann nur noch mehr schaden. Einen Zaun, um seine große Länderei einzuziehen, wäre hilfreich, aber zu kostspielig. Was sollte er also tun? Als er wieder einmal schlaflos im Bett lag, kam ihm eine Idee, die er gleich am nächsten Morgen in die Tat umsetzte. Er schenkte jedem Nachbarskind ein kleines Lämmchen. Die Kinder freuten sich sehr und sprangen ausgelassen mit ihren neuen Schützlingen herum. Da merkten sie, dass die Hunde für ihre kleinen Lieblinge gefährlich werden könnten. Kurz entschlossen leinte ihr Vater also die Hunde an und die Situation war entschärft. Auch Schafzüchter Elliot hatte nun Ruhe. Seine Schafherde gedieh prächtig und der nachbarliche Friede war wiederhergestellt. Elliot hatte sich in seiner schwierigen Lage für einen guten Weg entschieden, den Weg der Liebe. Es gelang ihm, das Böse mit einer guten Tat zu vergelten und damit zu neutralisieren. Er zahlte seinem Nachbarn nicht mit gleicher Münze heim, sondern stoppte die Abwärtsspirale der Gewalt mit einer genialen und gleichzeitig sehr liebevollen Idee. Am Ende hatte er sich selbst etwas Gutes getan und konnte fortan in Frieden mit seinem Nachbarn leben. Lasst uns in kritischen Situationen erst einmal kurz innehalten und dann nach einem guten Weg suchen, um eine schwierige Lage mit positiven Mitteln zu entschärfen. Böses lässt sich am besten mit Guten besiegen, wie Paulus schon aus eigener Erfahrung wusste. Gott wird uns dabei helfen, denn er ist selbst ein Gott des Friedens. Also ich habe die Geschichte wunderbar gefunden, weil ich dachte, wie oft ist man versucht, Gleiches mit Gleichem zu vergelten und wie oft ist man wütend über gewisse Situationen, aber es gibt immer doch auch noch einen guten Ausweg. Das war als Vorgedanke zu meiner Predigt. Der Laszlo wollte mir ein Bild an die Wand werfen. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere von euch noch erinnern kann. In unserem jetzigen Lektionsheft, in der Lektion 4, war dieses Bild, wo Jesus unsere Hand greift und uns nicht loslässt. Und genau um dieses Thema. Und da, als ich dieses Bild gesehen habe, wusste ich, das nächste Predigtthema: Ich lasse dich nicht los. Es ist ein wunderbares Bild. Es zeigt, wir legen die Finger nicht um die Hand, aber die andere Hand greift ganz, ganz fest zu. Also keine Chance, aus dieser Umarmung rauszukommen. Ein wunderschönes Bild. Und dann bräuchte ich natürlich auch noch den Text dazu. Und den habe ich dann im verlorenen Sohn gefunden. Weil ich finde, das ist das beste Beispiel zu dem Thema: Ich lasse dich nicht los. Wer es mitlesen mag, das Gleichnis vom verlorenen Sohn finden wir in Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Wenn jemand das mit aufschlagen mag. Ich fange an mit Vers 11. Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihm das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reist in ein fernes Land und dort verschleudert er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Ich glaube, wir kennen das alle. Und gerade wenn man Eltern ist und Kinder hat, wir haben ja einige Teenager-Kinder da, die so auf dem Weg sind, sich in ihr eigenes Leben zu machen und ganz andere Vorstellungen vom Leben haben, als die Eltern es haben. Und sie wollen weg. Wir wollen weg von Gott, nicht nur die Kinder, sondern auch wir. Wir gehen unsere eigenen Wege. Wir denken, naja, es geht ja ohne Gott geht es genauso, geht es besser, mir geht es besser, ich habe ein Leben im Überfluss. Und den uns zugewiesenen Platz von Gott, den wollen wir einfach nicht haben, der gefällt uns nicht. Der viel zu viele Entbehrungen, viel zu viel Ärger, man verdient zu wenig Geld, man kann sich nichts leisten, also es gefällt uns einfach nicht. Ja? Und wir sind nicht bereit, darauf zu warten, bis die Zeit dafür reif ist, was Gott für uns geplant hat. Denn wenn wir über eines sicher sein können, Gott hat für jeden Einzelnen von uns einen Plan. Ich denke, wir finden uns darin wieder. Ich lasse dich nicht los. Immer wieder geht mir dieses Bild durch den Kopf, dass Jesus Gott sei Dank uns nicht loslässt. In dem Gleichnis vom verlorenen Sohn fordert der Sohn den Vater auf, ihm sein Erbe auszuzahlen. Der jüngere Sohn will weg, sein Leben selbst in die Hand nehmen und er will auf niemanden Rücksicht nehmen. High life. Oder wie hat mein Sohn einmal das geformt? Out of control. Möchte nichts mehr hören, ich will nur noch das tun, was ich will. Und wie oft sind denn wir dabei und hadern und murren, weil uns der Platz, den wir einnehmen sollen in der Gemeinde oder in der Arbeit oder zu Hause als Ehefrau, als Kind, weil uns der absolut nicht gefällt. Wir denken, dass es ganz einfach ist, von Gott wegzugehen. Aber das denken wir nur. Denn das, wenn wir eines sicher sein können, Gott wird uns niemals loslassen. Niemals. Nie. Lesen wir weiter ab Vers 14. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Welch ein tiefer Fall. Tiefer geht's nicht mehr. Mit einem großen Vermögen ist er losgezogen. Geld, Gesundheit, Auto, Haus, alles, was man sich so als Weltmensch vorstellt. Und dann waren die Schweine wichtiger als er. Er durfte noch nicht mal die Schoten der Schweine essen. Wie tief ist dieser Fall? Und trotz allem, Gott lässt uns nicht los. Wie oft rennen wir ohne Ziel einfach los, finden uns in der Wüste, im Niemandsland, denken, wir haben keine Freunde mehr, wir sind völlig allein. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, wird uns bewusst, dass wir einen großen Fehler gemacht haben. Wir haben den uns zugewiesenen Platz verlassen. Wir waren nicht bereit, die Entbehrungen und Entsagungen, die Gott uns zugedacht hat, damit diesen Diamanten, der so wichtig ist, zu schleifen konnte, diesen Platz einzunehmen. Und jetzt, einsam und allein und ohne Hoffnung, stehen wir jetzt da. Was sollen wir tun? Wo soll ich hingehen? Wir haben jemanden da aus Eritrea, der weiß genau, was es ist, alles zu verlassen, alles zu verlieren. Wir befinden uns in den tiefsten geistlichen Niederungen. Weiter weg von Gott kann es nicht sein, wenn man so weit ist, dass man die Schweine hütet und dass man noch nicht mal die Schoten zu essen bekommt, dann ist der Fall tief, sehr, sehr tief. Wir stehen also am Abgrund. Alles ist weg, Familie, Vermögen, Auto, Kleidung, Nahrung, Gesundheit und wir fallen in eine tiefe Depression. Das Leben erscheint sinn- und hoffnungslos. Ich glaube, das haben wir schon, hat der eine oder andere von uns auch schon selber sehr erleben dürfen, dass man oft wirklich nicht mehr weiter weiß. Aber das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ja noch nicht aus. Lesen wir weiter in Vers 17. Er aber kam zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Was passiert denn jetzt? Jemand rüttelt uns und schüttelt uns. Da war doch noch etwas, irgendetwas in meiner Vergangenheit war doch. Es gab doch eine Zeit, da ging es mir gut. Ich war Sohn von einem reichen Vater. Und das will ich wieder zurückhaben. Aber ich habe doch auf der ganzen Linie versagt. Es geht doch nicht. Ich kann doch unmöglich wieder zurück. Oder doch? Naja, ich kann es ja mal wieder versuchen. Möglich ist es ja. Und Der Geist Gottes arbeitet an mir und bereitet mich vor für die Umkehr. Ganz behutsam werden wir zur Umkehr gebracht. Was ist denn jetzt aus dem lebenslustigen Menschen mit seinen vielen Plänen geworden? Wo sind denn all seine Freunde, die bei ihm waren, als es ihm gut ging? Verschwunden, spurlos weg. Aber ein Freund verlässt uns nie. Die Hand lässt uns niemals los. Vers 20 im Lukas-Evangelium. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Weg zurück ist nicht einfach. Und viele, gerade wenn Kinder die Eltern verlassen und oft im Streit auseinandergehen, und dieser Weg zurück wieder in den Schoß der Eltern oder in den Schoß Gottes ist nicht immer einfach. Weggelaufen ist man schnell. Der Weg weg ist ganz, ganz schnell erledigt. Aber der Rückweg ist oft sehr, sehr, sehr beschwerlich. Mühsam setzt man einen Bein vor das andere und versucht, einfach voranzukommen. Aber irgendwie scheint der Weg nicht kürzer zu werden. Ganz, ganz viele Hindernisse türmen sich auf, stellen sich uns in den Weg und wir verstehen nicht, warum. Aber etwas zieht mich. Etwas zieht mich und hält mich fest. Es lässt mich nicht los. Diese Hand. Es ist Jesus, der die Verbindung immer mehr aktiviert, der das Band wieder enger knüpft, der den Zug wieder fester macht. Es ist wie ein Gummiband, das dehnt sich und dann zieht Jesus das Band wieder zusammen. Ganz sanft und voller Liebe wirkt er auf mich ein. Und das ist eigentlich das Wunderschöne an unserem großen Heiland, dass er wirklich ganz sanft und liebevoll mit uns umgeht. Egal, wohin wir weglaufen, er liebt uns immer bedingungslos. Und er will uns wieder in seinen Schoß zurückhaben. Das ist sein oberstes Ziel immer schon gewesen. In Vers 21 lesen wir, der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Es ist unser Heiland, der uns ganz, ganz genau kennt. Er kennt all unsere Versuchungen ganz genau und er ist immer an unserer Seite und er lässt uns nicht los. Es liegt an uns. Auf was warten wir denn? Wie lange wollen wir denn noch auf unserem Irrweg bleiben? Wie viele Umwege wollen wir denn noch gehen? Wir durften vor ein paar Wochen die Taufe von der Waldrat erleben. Sie war Adventistenkind, wollte sich eigentlich mit 16 schon taufen lassen, aber die Welt hat gezogen, die Irrwege waren da. Aber Jesus hat sie nicht losgelassen. Die Hand ist da. Und das ist eigentlich das Wunderbare, dass er sehnsüchtig auf uns wartet. Sind wir denn wirklich bereit, diese Hand, die sich uns entgegenstreckt, zu nehmen und sie auch nicht mehr loszulassen? Also Jesus wird sie nicht loslassen, es liegt an uns, ob wir es loslassen. In Lukas 22 lesen wir weiter, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ja, was passiert jetzt? Mit offenen Armen empfängt uns Jesus. Wir, voller in Sack und Asche gekleidet, voller Ängste und Sorgen und Nöte. Und dann kommt Jesus mit offenen Augen auf uns zugelaufen. Welch ein wunderbarer Anblick, welch eine wunderbare Botschaft ist das in diesem Text da. Er richtet uns auf, er feiert ein Fest mit uns und er ist auf unsere Rückkehr vorbereitet. Das Kalb war gemästet, das Kalb konnte geschlachtet werden. Er hat die ganze Zeit auf uns gewartet. Welch eine unendliche Gnade von unserem Gott. Er wartet immer auf uns. Alle Engel im Himmel jauchzen über unsere Rückkehr in Gottes Arme. Danke, lieber Heiland, dass du auf uns wartest. Ganz egal, wie lange es dauert, aber so ganz ohne Probleme geht es dann doch nicht. In Vers 25 geht nämlich das Gleichnis von Lukas noch weiter. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Und jetzt, wie reagiert denn der Bruder? Anstatt wie Gott den Rückkehrer mit offenen Armen aufzunehmen, sagt er, nein, Ich will mit dem nichts zu tun haben. Der hat alles mit Huren durchgebracht. Das lesen wir jetzt dann gleich. Der doch nicht, den können wir doch nicht aufnehmen mit all seinen Sünden. Niemals können wir ihm vergeben. Wir lesen das jetzt in den nachfolgenden Versen. Vers 28, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Warum fällt es uns so schwer zu verzeihen, dem Sünder? Gott empfängt ihn mit offenen Armen und wir verurteilen ihn, ohne zu wissen, warum und wieso er in bestimmte Situationen ist. Wie oft redet man schlecht über jemanden, ohne überhaupt seine Geschichte zu kennen? Der Rückweg zu Gott ist wirklich beschwerlich, vor allen Dingen für die Leute im Umfeld, für die Familie, die den verlorenen Sohn wieder aufnehmen soll. Jedes Wort, jeder Satz, alles wird beobachtet, ob er denn wirklich bekehrt ist oder ob er noch in seinen alten Sünden ist. Wird er denn wieder sündigen? Kann man ihm denn überhaupt noch vertrauen? Das sind so die Gedanken, die uns alle durch den Kopf gehen. Ich glaube, die Liste können wir unbegrenzt weiterführen und wir finden uns garantiert wieder. Es gibt ein gutes Buch, das ich jedem nur empfehlen kann zu lesen. Das ist der Bibelraucher von Wilhelm Bunz, der wirklich alles hinter sich hatte, was man an Schlimmen erleben kann, und im Gefängnis saß und dann war er in Einzelhaft und hatte nur ein bisschen Tabak, aber kein Papier, um den Tabak zu rauchen. Dann lag eine Bibel drin in der Zelle und dann hat er angefangen, eine Seite rauszureißen, hat den Tabak eingerollt und hat mit der Bibelseite den Tabak geraucht. Das ging einige Zeit so und dann hat er angefangen, vorher die Bibelseite zu lesen und dann die Seite zu rauchen. Bis dann seine Einzelhaft vorbei war, hat er die Bibel gelesen, hat mit dem Rauchen aufgehört und hat sich dann bekehrt. Aber was ist dann passiert bei ihm? Er hat gesagt, er wurde dann in viele Gemeinden eingeladen, weil jeder wollte seine Bekehrungsgeschichte hören. Aber ihm ist aufgefallen, wann immer er irgendwo hinkommt, dass alle vorher alles zugeschlossen haben. Alles, was man stehlen konnte oder mitnehmen konnte, haben sie, sämtliche Fächer haben sie abgeschlossen und alles in Sicherheit gebracht. Also so viel zum Thema, vertraue ich demjenigen, der bekehrt worden ist. Ja. Wir lesen weiter in Vers 31 im Lukas-Evangelium. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Was tut jetzt Gott? Ohne zu fragen, nimmt er uns wieder an, so wie Jesus jetzt auch gemacht hat, als er auf Erden war. Er hätte uns gern all dieses Leid und diese Umwege erspart. Der gerade Weg wäre ihm lieber gewesen. Er hätte uns auch dort durchgeführt, wenn wir bereit gewesen wären dazu. Aber er lässt uns unseren freien Willen. Niemals, niemals wird er uns zu etwas zwingen. Das hat er im Himmel nicht getan, als die Rebellion war. Und das wird er auch niemals tun. Es geht immer einzig und allein um unsere eigene freiwillige Entscheidung. Mich für Jesus oder gegen Jesus zu entscheiden. Um nichts anderes geht's. Und nun können wir eines tun. Wir können uns wirklich voller Demut in die Arme von Jesus fallen lassen. Dankbar, dass er uns nicht losgelassen hat. Dieses Bild, diese Hand, ich lasse dich nicht los, sollten wir nie aus den Augen verlieren. Wirklich, liebe Geschwister, niemals wird uns Jesus loslassen. Wir können es nicht fassen, aber diese bedingungslose Liebe von unserem Heiland hüllt uns ein und lässt uns alles vergessen, was einmal war. Egal, wie tief unten wir waren. Er lässt uns nicht los und er zieht uns zu sich. So ist unser Gott. Wie oft wir uns auch noch von ihm abwenden wollen, er wird immer auf uns warten. Er ist für uns gestorben, liebe Geschwister. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat für uns gelitten. Er hat das größte Leid ertragen. Für dich und für mich. Ich lasse dich nicht los. Danke, Herr, dass du das nicht tust. Es liegt immer an uns, ob wir uns in die seine segnenden und behütenden Hände geben. Niemand anders kann die Entscheidung treffen. Die Eltern nicht für die Kinder, die Frau nicht für den Ehemann, der Ehemann nicht für die Frau. Jeder muss diese Entscheidung selber treffen. Er wartet auf uns Und auf was warten wir? Liebe Geschwister, Jesus wartet auf uns. Lasst uns im Glauben an ihn vorangehen. Ich möchte meine Predigt abschließen mit dem wunderschönen Psalm Nummer 23, der das ganz deutlich zeigt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du breitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Ich lasse dich nicht los. Vergesst dieses Bild nicht. Amen.
Vielen Dank, der Elli, für das Wort. Und es ist sehr interessant, dass Gott uns auch nicht loslässt, wenn wir uns selber befreien wollen, sehr oft. Wir möchten nun die Stunde schließen mit dem Lied Nummer 19 aus dem Internationalen Liederbuch.
Heiland. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns niemals loslässt, dass du uns immer festhältst, egal wohin wir gehen und egal wie weit wir weglaufen wollen. Danke, Herr, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du den schändlichsten Tod für uns erlitten hast, damit wir bei dir sein dürfen, damit wir dir nachfolgen dürfen, damit wir deine Jünger sein dürfen. Herr, wir warten auf dich. Ganz sehnsüchtig warten wir auf deine Wiederkunft, die du uns verheißen hast. Herr, wir brauchen dich jede Sekunde unseres Lebens. Ganz besonders beten möchte ich für unsere Jugend, die ihren Platz bei dir erst noch finden muss. Aber wir wissen, Herr, du gehst jedem Einzelnen nach. Ganz besonders bist du jetzt auch mit deinen Engeln bei Lydia. Herr, segne und behüte und hülle du dieses Kind und die ganze Familie in deine göttliche Liebe ein. Herr, wir sind nichts ohne dich. So segne du uns, behüte du uns und bewahre du uns. Dafür wollen wir dich loben und preisen und dir danken. Und das in deinem Namen. Amen.
Zum Schluss möchten wir gemeinsam das Lied Nummer 50 singen. Thank you. Ich wünsche uns allen einen schönen und ruhigen Sabbatnachmittag. Und ich bitte euch nochmal an die Lydia Torkos zu denken in euren Gebeten. Und ich bitte euch ausnahmsweise vermehrt daran zu denken. Also richtig, nehmt einfach euch vor, die nächsten paar Wochen vor der Mahlzeit einfach für dieses Mädchen zu beten. Ich danke euch dafür. Möge Gott uns helfen, dass wir am kommenden Sabbat uns gut und gesund hier treffen können. Und möge Gott mit uns in der Woche dabei sein. Wir hören uns noch ein Musikstück.